Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau, wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin ist leider heute nicht da, ja, der ist im Urlaub, aber Christian Nimmervoll, Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, ist bei mir. Hallo Christian.
Hallo Ola, grüß dich.
Und wir werden im Verlauf der Sendung noch zwei illustre Gäste haben, die ihr vielleicht gestern schon gehört habt, am Wochenende. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird, glaube ich, richtig sehr gut. Richtig sehr gut war auch dieses Rennen, oder Christian?
Ja, also zwei Ebenen, finde ich. Das eine war, das Rennen selbst hat natürlich jetzt nicht die ganz große Spannung geboten, weil eigentlich Bottas sehr schnell sich abgesetzt hat und das Ding mega trocken nach Hause gefahren ist. Also sehr starke Leistung, muss man ehrlich sagen. Hat auch bei uns, um einen Hinweis in eigener Sache zu machen, bei den Redaktionsnoten am besten abgeschnitten. Am Montagabend klären wir dann auf, wie auch die Gesamtnoten aussehen, wo übrigens Marc Surer nach wie vor unser Experte ist. Also da haben wir einen alten Bekannten im Boot. Aber auch wenn das Rennen jetzt nicht so vom Hocker gerissen hat, per se, was die Action an der Strecke betrifft, war es dann doch hinterher gab es richtig coole Geschichten. Einerseits diesen Funkspruch von Bottas, der ja quasi nicht ganz jugendfrei übersetzt, leckt mich, zu seinen Kritikern gesagt hat. Es gab die Diskussion über die Teamorder bei Ferrari. Es gab das ganz schlechte Wochenende von Daniel Ricciardo. Es gab diesen Schaden am Wagen von Lewis Hamilton, der sich erst hinterher dann aufgeklärt hat. Also es gab viele Geschichten eigentlich an diesem Wochenende. Nicht so ganz das spannende Rennen, aber ich glaube, langweilig war es trotzdem nicht, auch vor einem TV-Schirm.
Nee, definitiv nicht. Also es war nicht das Rennen, was man unbedingt erwartet hatte. Klar, die große Action gab es jetzt nicht. Also besonders vor den Boxenstopps, da war das doch ziemlich gemächlich. Keiner wollte irgendwie so ein bisschen Risiko gehen. Danach war doch ganz gut was dabei. Gerade auch im Mittelfeld sehr enge Kämpfe. Wir haben etwas eine Premiere natürlich auch gesehen. Nämlich es gab für einen Punkt für die schnellste Rennrunde. Und das hat doch ganz gut funktioniert. Das hat gut Pfeffer reingebracht. Den hat sich Valtteri Bottas geholt.
Ja, und vor allem gab es gegen Rennende, wo eigentlich alles statisch bezogen war und man sonst jetzt nicht mehr viel an Spannungsmomentum drin gehabt hätte, gab es nochmal eine Diskussion über Dinge, wer macht denn jetzt was? Bottas, da hat man überlegt, holt man ihn nochmal an die Box. Die haben im Nachhinein dann gesagt, sie haben vorher schon festgelegt, dass sie das eher nicht tun, weil auch ein Boxenstopp, um nochmal frische Reifen zu haben für die schnellste Runde, halt ein gewisses Risiko birgt. Und Mercedes hat da eher gesagt, so, wir legen das konservativ an und riskieren nicht für einen Punkt extra die 25 anderen für den Sieg. Die gleiche Frage stellte sich auch bei Ferrari. Auch die hatten nach hinten mehr als eine halbe Minute Luft zu Magnus. Die hätten beide reinholen können und zumindest den schnellsten Rundepunkt abholen können. Und eins fand ich auch noch interessant, eine Aussage nach dem Rennen, nämlich von Christian Horner, der gesagt hat, man hat bei Red Bull sogar darüber nachgedacht, ob man Gasly, der ja sowieso außerhalb der Punkteränge war, nochmal frische Reifen gibt, um diesen Punkt zumindest den anderen wegzunehmen. Weil nur die Top 10, das muss man ja dazu sagen, nur wenn du in den Top 10 ins Ziel kommst, kriegst du auch diesen Bonuspunkt. Ansonsten kriegt den halt keiner. Und das war eine Überlegung, die Red Bull tatsächlich hatte. Wir nehmen den zumindest Mercedes weg, oder zu dem Zeitpunkt war es ja nicht klar, wer ihn kriegt. Vor Bottas war es ja Verstappen. Und fahrerisch, Bottas hat es halt dann auch mit gebrauchten Reifen noch rauskauen, was auch für dieses Potenzial des Mercedes zumindest auf dieser speziellen Strecke im Elberpark spricht.
Ja, also das war schon wirklich beeindruckend, die Leistung von Valtteri Bottas. Das hat sich schon ein bisschen im Qualifying angekündigt. Da war Valtteri Bottas ja vor dem letzten Run 4,5 Zehntel vor Lewis Hamilton. Lewis Hamilton dann mit einer Wahnsinnsrunde das nochmal aufgeholt, 1 Zehntel dann vor Valtteri Bottas. Aber da hat das schon ein bisschen so das Potenzial gezeigt. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich in der letzten Ausgabe getippt habe, dass Valtteri Bottas dieses Rennen gewinnen wird. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war so, könnt ihr gerne nochmal nachhören. Und letztendlich hatte ich recht, aber die Art und Weise ist ja auch beeindruckend. Also gerade am Anfang wirklich eine schnellste Runde nach der anderen gefahren, dann mit gebrauchten Reifen nochmal die schnellste Runde am Ende gefahren, also nochmal einen draufgelegt, das war schon beeindruckend. Das hat sich ja später rausgestellt, Lewis Hamilton Probleme mit dem Unterboden, deswegen konnte er dann nicht so, wie er wollte, aber ich sag mal so, das war jetzt kein großer Schaden am Unterboden. Rechtfertigt dieser Schaden dann trotzdem 20 Sekunden Rückstand auf den Teamkollegen?
Das kann ich seriös nicht beurteilen. Wir haben ein Foto bei uns auf der Website veröffentlicht. Wir haben auch sehen kann. Aber wie viel der kostet, das kann ich seriös nicht einschätzen. 20 Sekunden war ziemlich sicher. Die Frage ist natürlich, hat Lewis Hamilton in der Rennsituation, in der er dann war, überhaupt noch gepusht? Oder hat das auch Auswirkungen zum Beispiel gehabt auf die Reifen? Bei ihm war ja auch die Strategie etwas unglücklich, muss man dazu sagen, weil ja. Mercedes auf diesen frühen Stopp Sebastian Vettel reagiert hat mit Hamilton. Für mich übrigens nachvollziehbar, dass man da auch Hamilton zuerst reingeholt hat und nicht Bottas, weil Hamilton hat den geringeren Vorsprung gehabt auf Vettel und da sich sozusagen zuerst gegen den Undercut abzusichern, weil Bottas ja ohnehin mehr Puffer hatte, fand ich nachvollziehbar und logisch. Aber letztendlich hat sich dann aufs gesamte Rennen gesehen, nicht so positiv ausgewirkt für Lewis Hamilton. Ich würd auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Es war jetzt mal ein Rennen. Bottas war sehr, sehr stark, gar keine Frage. Ist es der neue Bottas? Es sieht momentan so aus, nur es kann halt auch sehr schnell wieder kippen. Also ich glaube, wenn Lewis Hamilton jetzt zwei, drei Rennen wieder kurz im Prozess macht, dann kann dieses Strohfeuer sehr schnell erloschen sein. Wenn es umgekehrt aber so ist, dass bei Lewis vielleicht in den nächsten Wochen ein, zwei Dinge nicht ganz nach Plan laufen und dass Bottas einfach da ist und seine Chancen nutzt und vielleicht dann auch, wer weiß, die ersten zwei, drei Rennen gewinnen kann, dann ist er drin in dieser WM, dann wird er den Braten riechen, dann wird er voll motiviert sein, ähnlich wie Nico Rosberg, so hart es geht, an sich arbeiten. Und dann kann da auch ein Run draus werden. Aber fragst du mich heute, wer von den beiden hat die größten Chancen auf den Titel, würde ich nach wie vor auf Lewis Hamilton tippen. Also ich glaube nicht, dass Bottas dieses hohe Niveau dauerhaft halten kann. Aber lassen wir uns überraschen. Also Melbourne, der Auftakt ist gemacht und der war richtig, richtig stark.
Ja, also das kann man schon sagen. Das hatte ja so ein bisschen Tendenzen zu Nico Rosberg damals, der ja auch gar nicht so immer überlegen war gegen Lewis Hamilton. Aber letztendlich werden es die nächsten Rennen zeigen. Du hast gerade gesagt, wenn Bottas die nächsten Rennen gewinnt, dann sind wir wieder in so einer Situation wie mit Nico Rosberg damals, der das dann ja doch unter sehr großer Anstrengung zwar aber nach Hause gefahren hat. Soweit würde ich natürlich auch noch nicht gehen. Also das kann auch nur eine Momentaufnahme sein. Ja, damals, ich erinnere mich an das Jahr 2005, da hat ein gewisser Giancarlo Fisichella im Renault richtig den Saisonauftakt gewonnen. Und da hat man auch gesagt, boah, jetzt geht's aber ab. Der hat danach kein Rennen mehr gewonnen in der Saison. Am Ende wurde Alonso Weltmeister. Also da ist ja noch lange nichts gegessen. Aber es ist natürlich ein Zeichen von Valtteri Bottas, auch mit diesem Funkspruch, auch natürlich, dass er sich nochmal die schnellste Runde abholt, ja, dass er das auch nochmal im Funk sagt und das ist, glaube ich, das Ding, aber ich glaube, das wird Lewis Hamilton erstmal noch ziemlich scheißegal sein.
Ja, also ich glaube für Lewis, und das hat man auch in den Interviews nach dem Rennen gemerkt, finde ich, hat dieses Wochenende zwei Seiten, weil die eine ist, er hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass er von Bottas geschlagen wird. Gerade in Melbourne, wo er die letzten Jahre immer so stark war. Das war für ihn schon überraschend und das hat ihn natürlich gewurmt. Also da ist er auch kein Typ, der das verbergen kann. Gleichzeitig hat man ihn angesehen, er ist so ein bisschen zwiegespalten, auch zum Positiven hin trotzdem. Weil nach den Tests, glaube ich, bei Mercedes intern, die wirklich gezweifelt haben, sind wir auf Augenhöhe mit Ferrari oder vielleicht sogar schneller, die waren sich da nicht sicher. Ich glaube, die haben ernsthafte Zweifel gehabt. Und zumindest das ist sichergestellt, dass der W10 eine Waffe ist, mit der man um den Titel fahren kann. Das ist definitiv eine Momentaufnahme, weil wir wissen, die Formel 1 ist so schnelllebig geworden inzwischen, dass du auch in der Entwicklung die richtigen Entscheidungen treffen musst, dass die richtigen Teile kommen müssen, dass das Teamwork klappen muss und all das, was Toto Wolff ihm sagt und als Floskeln abgetan wird, aber es ist halt so. Also Momentaufnahme, aber die Basis, die ist da. Und das, glaube ich, war das, was Lewis Hamilton auch positiv aus diesem Wochenende mitnehmen kann, weil wenn der Mercedes schnell ist, dann hat es er selbst in der Hand. Und da ist er, glaube ich, selbstbewusst genug zu sagen, dann bringe ich es auch nach Hause.
Ja, das definitiv. Er hat ja auch wieder die Pole Position geholt. Zum sechsten Mal in Folge. Aber ich glaube, auch zum sechsten Mal in Folge hat er das Auftaktrennen dann nicht gewonnen. Also das ist natürlich auch schon ziemlich krass. Ich glaube jetzt nicht, dass ihn das sonderlich wurmen wird, weil ja, die letzten Jahre hat er das ja dann auch mehr oder weniger souverän zu Ende gefahren. Also und das haben wir ja in den vergangenen Jahren schon gesehen, Lewis Hamilton braucht immer ein bisschen, bis er in die Saison kommt. Also da würde ich nochmal nicht das zu große Fass aufmachen für Valtteri Bottas. Wie gesagt, ist es super, ist auch ein gutes Zeichen. Das hat man auch an diesem Grinsen von Esteban Ocon dran gesehen. Das, was ganz anderes ausgesagt hat, als ja das, was es eigentlich aussagen sollte. Also das ist natürlich auch so das Ding. Er kämpft natürlich auch um sein Cockpit und da hat er jetzt den Spieß zumindest bei diesem Rennen mal umgedreht. Und da werden wir einfach beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Ist aber, glaube ich, so ein bisschen ja, Feuer drin. Und Feuer drin ist auch, und das ist für mich eigentlich die große Überraschung, dieses Wochenende bei Red Bull, noch besser gesagt bei Honda. Weil das war ja nun wirklich was, womit nicht unbedingt jeder gerechnet hat. Gerade im Vergleich mit Ferrari. Ferrari auf der Strecke überholt. Dritter Platz, erstes Podium für Honda seit 2008. Und auch Toro Rosso war gut. Hast du damit gerechnet, Christian? Oder kam das für dich auch out of the blue?
So halb und halb. Also einerseits, dass Red Bull bei diesen drei Top-Teams dabei ist, das habe ich schon gedacht nach dem Testfahrt. Da war ja auch Dr. Marco sehr, sehr optimistisch. Hat ja gesagt, sie liegen vor Mercedes. Das hat sich nicht bewahrheitet. Für mich war es eher so, dass Ferrari unter Wert geschlagen wurde. Und ich glaube auch, dass die sich wieder ein bisschen errappeln werden. Aber das muss man sagen, Red Bull war ja zumindest im Rennen und zumindest ab dem Boxenstopp, also als Verstappen dann auf dem Medium gewechselt hat, davor war es ja eigentlich auch nicht so berauschend. Aber da war Red Bull dann wirklich konkurrenzfähig. Was für uns halt momentan noch extrem schwierig ist, ist zu sortieren, ist das jetzt aussagekräftig, was wir da gesehen haben, oder hat das in irgendeiner Form mit den speziellen Bedingungen in Melbourne zu tun? Sehr viele Bodenwellen, Stop and Go, sehr viel heißer von den Temperaturen her als bei den Testfahrten. Also da gibt es immer noch viele, viele Fragezeichen. Das eine, was wir aber festhalten können, ist, der Honda-Motor ist definitiv keine Krücke. Also die Befürchtung, die der ein oder andere Red Bull-Fan hatte und was, glaube ich, auch eine Rolle gespielt hat bei Daniel Ricciardo, der gesagt hat, er geht zu Renault, weil er, glaube ich, auch ein bisschen, ein Faktor seiner Entscheidung zumindest, ein bisschen die Angst hatte, dass der Honda-Motor einfach nach wie vor ein riesen Problem sein könnte. Das, glaube ich, ist definitiv nicht mehr der Fall. Abwarten, wie sich die Saison entwickelt, weil auch Zuverlässigkeit ist ein Faktor, wenn du mit drei Motoren durchkommen musst die Saison. Das muss Honda ja erst beweisen, aber alles, was man in Melbourne jetzt gesehen hat, auch bei den Topspeed-Messungen übrigens, da war Red Bull sehr, sehr schnell, sieht gut aus. Also ich glaube nicht, dass der Honda-Motor ein großes Handicap ist. Red Bull als Auto scheint stark zu sein wie eh und je. Also die sind dabei in der Verlosung und wie es jetzt weitergeht, ich weiß, das ist immer extrem unbefriedigend für die Hörer und Leser auf unseren Portalen, aber das kann man einfach seriös nicht einschätzen jetzt, sondern da ist wirklich, warten wir mal bei Bahrain ab, da sind wir ein bisschen schlauer und dann danach ist, was, China, glaube ich, oder?
Ja, das tausendste Rennen.
Genau, und nach China, glaube ich, weil China ist nochmal ein anderes Profil, da sind mehr aerodynamisch anspruchsvolle Kurven drin. Da, glaube ich, kann man dann erste Tendenzen wirklich ableiten, wie es vielleicht weitergeht in dieser WM.
Ja, aber das wäre natürlich so ein bisschen die Ironie, wenn das große Duell dieses Jahr nicht Sebastian Vettel gegen Lewis Hamilton wäre, sondern Max Verstappen gegen Lewis Hamilton. Und ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ich denke natürlich auch, dass Ferrari sich da noch verbessern wird, dass auch Sebastian Vettel noch in den WM-Kampf eingreifen wird. Aber vielleicht haben wir dieses Jahr tatsächlich einen Dreikampf, wo auch eben Max Verstappen noch mehr mitsprechen kann, als es in den letzten Jahren der Fall war, auch mit Daniel Ricciardo. Weil der Honda-Motor ist, glaube ich, das große Plus für Red Bull. Bei Pierre Gasly ist es natürlich noch nicht so zusammengegangen, aber bei Max Verstappen umso mehr. Die Topspeeds waren gut und ich glaube, da hat man den richtigen Schritt zur richtigen Zeit gemacht. Klar, Zuverlässigkeit muss man abwarten, aber bei den Testfahrten waren sie auch zuverlässig. Meinst du, dass Max Verstappen ernsthaft um die WM mitkämpfen wird dieses Jahr?
Ich kann es mir schon vorstellen. Also ich, wie gesagt, ich traue mir jetzt nicht zu, jetzt schon zu sagen, wie die Saison wirklich weitergeht. Aber für mich gibt es 5 WM-Kandidaten dieses Jahr. Also Vettel und Hamilton sowieso. Verstappen dann, wenn sich fortsetzt dieser Trend, dass Red Bull ganz gut dabei ist, auch auf anderen Strecken. Eigentlich ist ja Melbourne keine klassische Red Bull-Strecke, muss man sagen. Die sind ja eher in der Pause, wo die Aerodynamik stark ist, also das spricht für Red Bull. Das heißt, die drei Großen, die sowieso jeder auf dem Zettel hatte, die sind meiner Meinung nach drin in der Verlosung. Bottas hat sich da jetzt selbst irgendwie ins Spiel gebracht. Der muss dieses Momentum einfach ein bisschen weiterfahren. Und Leclerc, bin ich mir ziemlich sicher, da haben wir noch nicht alles gesehen. Also auch den würde ich nicht ganz abschreiben. Vom Speed her hat das drauf. Man hat halt in Melbourne noch gesehen, Leclerc ist halt trotzdem noch jung, ist in seiner zweiten Formel-1-Saison, hat ein paar Fehler gemacht, die im Vettel vielleicht nicht passiert wären, aber vom Speed her ist er da. Der Einzige, der für mich nicht in Frage kommt, aus diesen drei Top-Teams Weltmeister zu werden, ist Pierre Gasly. Der hat mich weder vom Speed her noch von der Fehlerlosigkeit weder bei den Tests noch in Melbourne restlos überzeugt. Also den sehe ich da nicht drin. Alle anderen fünf, glaube ich, haben eine Chance, zumindest Weltmeister zu werden. Was sie und ihre Teams daraus machen, das ist ja das Spannende, dass wir uns das anschauen müssen.
Das denke ich auch. Und das erste Rennen verspricht da auf jeden Fall schon einiges an Spannung, weil das ist nicht das, womit man gerechnet hat. Man hat aber auch nicht mit anderen Dingen an diesem Wochenende gerechnet, denn ja, es ging quasi schon vor dem Rennwochenende eigentlich los mit News, mit großen News zur Formel 1. Denn Charlie Whiting ist sehr unerwartet verstorben und ja, vielleicht Christian erstmal, wie hast du die Nachricht aufgenommen? Und dann im zweiten, dann, was hat das jetzt für Konsequenzen?
Also ich war ja zu Hause, ich war ja nicht in Melbourne und bin am Donnerstagmorgen irgendwann ich glaube es war 2.30 Uhr oder so, aufgestanden und meine Routine ist, da bin ich wahrscheinlich auch schon ein bisschen freakig, aber der erste Griff geht direkt noch im Bett zu meinem Handy und so beim Zähneputzen und so weiter, dann direkt zu den E-Mails, Nachrichten, die da reingekommen sind. Und kurz davor kam von Matteo Bonciani über den FIA-WhatsApp-Channel für Medienvertreter diese Nachricht mit Charlie Whiting rein. Und ich war erstmal völlig perplex, also wie es allen anderen auch gegangen ist, weil der ja am Tag davor noch, da ich nicht selbst in Melbourne war, habe ich das nicht direkt live gesehen sozusagen, aber wir haben bei uns Fotos von unseren Agenturen reinbekommen, wo da ja noch quick lebendig drin war. Und dann kommt diese Nachricht, der ist über Nacht an einer Lungenembolie verstorben. Also ich musste erstmal wach werden sozusagen, um das überhaupt glauben zu können. Ist natürlich extrem traurig, ist, glaube ich, so wie das Menschen sagen, die es wissen müssen, ein Riesenverlust für die Formel 1, weil jetzt erst, das hat Ross Brawn auch gesagt, vielen klar wird, was Charlie Whiting eigentlich alles gemacht hat. Also das Arbeitspensum, das der Mensch weggesteckt hat, muss ja völlig verrückt gewesen sein. Mit all den Funktionen, die er macht bei der FIA, also er ist ja nicht nur der FIA-Rennleiter, der den Startknopf drückt, er hat ja auch das komplette Rennen im Blick. Die Teams haben fast alle auf ihren Kommandoständen einen Knopf drauf, wo Charlie tatsächlich draufsteht, um direkt mit ihm kommunizieren zu können, um zum Beispiel Verstöße, Blockaden, wie auch immer melden zu können, damit die Rennleitung sich das anschaut. Aber das ist ja nur der eine Teil seines Jobs, diese Rennleiterfunktion. Der war auch Sicherheitsdelegierter, Dinge wie Halo, all die Sicherheitsentwicklungen, die es gegeben hat, Hans, da war auch Charlie Whiting eine der führenden Figuren in diesen Prozessen. Er hat die Schreckeninspektionen gemacht, er hat die technischen Innovationen, die Teams einreichen, um von der FIA prüfen zu lassen. All das lief über Charlie Whitings Schreibtisch und ich glaube, dass einige, weil es lief halt einfach immer, das heißt, gab nie ein Problem, wo sich irgendjemand drum kümmern musste. Und ich glaube, das wird jetzt einigen Leuten erst bewusst werden, was der alles gestemmt hat an Arbeitspensum. Ob das mit einer Person zu ersetzen ist, kann ich mir vorstellen. Der Plan war ja auch von Joe Todd eigentlich, ihn mit zwei Leuten zu ersetzen, nämlich Laura Mekkis und Marcel Butkowski. Die sind ja beide wieder zu Formel 1 Teams zurückgegangen. Auch das spricht für Charlie Whiting. Der macht das ja inzwischen seit 1997, glaube ich, bei der FIA. War auch davor schon bei der FIA, aber seit 97 quasi in seiner heutigen Funktion. Hat auch Angebote gehabt. Eins war gerade vor ein paar Jahren. Davor hat mal Flavio Briatore ihn zu Benetton holen. Weil Charlie Whiting ja ursprünglich als Formel-1-Konstrukteur bei Brabham in dieses Geschäft, also nicht reingekommen, das war schon eine seiner späteren Situationen, aber da war er sozusagen das, was heute einer der Lead-Engineers wäre. Und dann ist er erst zu FIA gegangen. Also ein unglaublich arbeitsamer Mann, der unglaublich viel Verantwortung gehabt hat, würde den alle sagen, dass er immer fair im Umgang war. Niemand erzählt was Schlechtes und was mich auch noch wirklich berührt hat, war Sky UK hat einen wunderschönen Beitrag gemacht, wo man tatsächlich auch Bernie Ecclestone weinen sehen konnte. Also, dass ich das noch erleben darf, dass man Bernie Ecclestone mal weinen sieht. Ich glaube, das sagt sehr viel aus über die Bedeutung von Charlie Whiting für diesen Sport. Ich selbst, muss ich dazu sagen, ich kannte ihn nicht gut. Ich habe natürlich da und dort mal bei so Medienrunden ist er mir begegnet und habe dann auch dran und dran mal Fragen an ihn gestellt. Ich erinnere mich noch an eine, das war sozusagen das nächste Erlebnis, das ich mit ihm gehabt habe, aber das war schon so im Nachhinein, habe ich da wieder dran gedacht. Das war in Sochi in dem Jahr, wo Jules Bianchi den Unfall hatte und da wurde dann, oder was ist das Jahr danach, da bin ich mir, aber es ging jedenfalls um diesen Bianchi-Unfall. Und da war eine große Pressekonferenz, wo Videos, Grafiken und so weiter gezeigt wurden. Und ich habe damals dann auch eine Frage gestellt und war ja im Formel 1-Paddock damals kein Regular, also nicht alle kannten mich, Charlie Whiting kannte mich ganz bestimmt nicht, wurde dann aber direkt von ihm sehr ernst genommen. Ich weiß noch, er hat gesagt, was a good question beim Rausgehen nachher aus diesem Raum und hat mir noch so einen Klaps auf die Schulter gegeben. Was sehr, sehr unüblich ist für Menschen in dieser Position, weil halt so viele Journalisten da rumturnen, die man, also sehr beeindruckende Persönlichkeit, leider durfte ich ihn nicht wirklich näher kennenlernen. Aber es ist traurig, wenn das Wochenende so beginnt, was wiederum irgendwie in der Trauer sozusagen schön war wirklich diese ganzen Tribute, die dann eingelaufen sind, wirklich jeden hat das berührt, auch die Fahrer in der Pressekonferenz waren natürlich völlig perplex und geschockt und wir waren das auch alle.
Ja, definitiv. Also das war schon eine Nachricht, mit der man natürlich absolut nicht gerechnet hat. Und das hat die Formel 1-Welt auch schon getroffen. Interessanter Punkt. Du stehst um 2.30 Uhr auf. Ich gehe um 2.30 Uhr ins Bett. Ich habe das also vorm Schlafengehen gelesen, tatsächlich. Also sehr konträr. War natürlich aber auch erstmal geschockt und wie viele andere auch. Was mich dann so ein bisschen gewundert hat, ist, dass es dann übers Rennwochenende eigentlich gar kein Thema mehr so krass gewesen ist. Die Fahrer waren ganz normal gut drauf und so. Es wurde dann gar nicht groß aufgegriffen. Also the show must go on. Aber es zeigt halt vielleicht auch, dass natürlich Charlie Whiting immer noch quasi so der Schiedsrichter war und nicht der Teamkollege.
Ja, erstens das, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe auch ein bisschen eine andere Wahrnehmung da. Also schon sehr viele sind in schwarzen Armbinden angetanzt, was natürlich in dem Fall besonders war. Kein Mensch hat ja vorher damit gerechnet. Ja? Also ich weiß von, Mercedes hat, glaube ich, das mal in der Telegram-Gruppe, die für Medien haben, geschrieben, als, ich glaube, es war Sandra Baumgartner, die Frage gestellt hat, fahrt ihr denn mit irgendeiner Form von Charlie-Tribut? Das ist natürlich am Donnerstag vor Rennwochenende gar nicht so leicht zu organisieren. Ja? Die müssen da irgendjemanden mal in Australien schicken, irgendwo schwarze Binden zu besorgen oder noch was aufs Auto irgendwie zu lackieren. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber Thema war schon, also das hat man schon gemerkt, auch Ross Brawn hat ein Interview gegeben, bei Sky, okay, Chautaud hat ein Interview gegeben, Bernie Ecclestone, wie gesagt, sehr, sehr berührt, das hat bei mir wirklich Gänsehaut ausgelöst. Gibt es auch mit Sicherheit irgendwo im Internet einen Beitrag, kann ich wirklich nur empfehlen.
Ja, gibt es auf Twitter.
Genau.
Zum Beispiel also, auf dem offiziellen Channel. Ich glaube auch bei YouTube, also das werdet ihr schon finden, das Video.
Genau, und Valtteri Bottas hat dann auch noch in der Pressekonferenz nach dem Rennen sozusagen Eigeninitiativ so eine Art Schweigemoment für Charlie Whiting abgehalten. Auch das war nochmal sehr berührend. Hat aber natürlich nicht mehr im TV stattgefunden, weil das Fernsehen bei diesen Pressekonferenzen ja relativ früh rausgeht. Aber es war schon wahrgenommen worden. Und so richtig merken, dass er fehlt, wird man, glaube ich, erst. Weil, wie gesagt, jetzt ging es erstmal darum, Emergency-Situation, da musste jemand gefunden werden, der das macht. Das war dann Michael Masi, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, für mich, ich habe den vorher überhaupt nicht gekannt. Der hat diesen Job gemacht. Es ging jetzt mal darum, dieses Wochenende muss jetzt irgendwohin laufen. Da hat ja niemand damit gerechnet. Ich glaube, dass es vielen erst, also vor allem von denen, die ihn wirklich besser kannten, vielen erst so richtig bewusst wird, wenn sie dann, oder schon geworden ist, wenn sie dann im Flieger nach Hause sitzen und mal so ein bisschen Zeit zum Verschnaufen haben und nicht von einem Termin zum nächsten hetzen.
Ja, das glaube ich auch. Also es ist natürlich auch ein großer, Eingriff ist das falsche Wort, aber das ist schon, ich glaube, es wird sich schon bemerkbar machen, weil das dann natürlich über 20 Jahre eine feste Institution war und das ist quasi so ein bisschen so wie die Abdankung von Bernie Ecclestone, ja, und das hat sich ja dann auch danach erst bemerkbar gemacht, was sich alles geändert hat. Also das wird man weiter beobachten. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause und dann geht es mit unseren zwei prominenten Gästen hier weiter und natürlich mit Christian Nimmervoll. Also bleibt dran bei Starting mit dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Zurück bei Starting mit dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Natürlich präsentiert von formel1.de, motorsporttotal.com. Und bei mir ist immer noch Christian Nimmervoll.
Ich bin da, ja. Hallo Ole.
So, und wir haben uns gedacht, wir laden uns mal zwei Gäste ein, um dieses Rennen doch noch adäquater besprechen zu können. Und ich glaube, da haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Bei mir, oder bei uns besser gesagt, sind jetzt Sascha Roos. Hallo Sascha.
Hallo.
Und zum zweiten Mal bei uns, zum ersten Mal an diesem Wochenende bei Sky am Mikrofon, Ralf Schumacher. Hallo.
Hallo, guten Tag.
So. Und ja, wir müssen natürlich gleich über das Rennen sprechen, denn nach dem Qualifying war ja alles noch irgendwie so, wie man es fast erwartet hätte. Fast deswegen, weil natürlich Ferrari nicht so stark war, wie man es gedacht hätte. Aber im Rennen dann, Lewis Hamilton mehr oder weniger chancenlos, könnte man sagen, und ein wiedererstarkter Valtteri Bottas. So. Und da jetzt natürlich die Frage, A, wer hat damit von euch gerechnet? Und B, wie sind die WM-Chancen jetzt von Bottas? Oder war das eine Eintagsfliege, Sascha?
Ja, ich denke, es ist immer schwierig, nach dem ersten Rennen der Saison über schon WM-Chancen zu sprechen. Fakt ist jedenfalls, dass für Valtteri Bottas, der im letzten Jahr ja kein einziges Rennen gewinnen konnte, das extrem wichtig war, so einen Start zu haben ins neue Jahr, denn er steht unter Druck. Man hat schon vor der Saison darüber spekuliert, ob er überhaupt zu Recht da überhaupt in Mercedes sitzt. Nachfolgenamen wurden schon genannt. Es sind auch mit Ocon da quasi nah dran am Team. Also das war mit Sicherheit keine einfache Zeit für Bottas. Und insofern ist es natürlich wichtig, dass er das Rennen gewinnen konnte. Damit zu rechnen war im ersten Augenblick nicht, weil sich natürlich alles auf Sebastian Vettel und Lewis Hamilton konzentriert. Aber unterm Strich, wenn man das Wochenende gesehen hat, wie er sich im Qualifying geschlagen hat, wie stark er performt hat, wenn man ehrlich ist und das ein bisschen dann Revue passieren lässt, musste man ihn auf dem Zettel haben. Ne? Ich meine, die Grundlage war natürlich der gewonnene Start gegen Hamilton und dann hat er es natürlich super zu Ende gefahren.
Ralf, wie siehst du das?
Ja, ich sehe das ähnlich. Grundsätzlich war es wirklich so, dass Valtteri ja schon im Qualifying auch auf seiner zweiten Runde Purple hatte, aber im letzten Sektor dann Fehler gemacht hat. Das heißt also, dass er unter gleichen Bedingungen an diesem Wochenende extrem stark war, sogar einen Tick stärker als Lewis. Jetzt muss man natürlich nicht zu viel reininterpretieren, weil Lewis hat ja wohl nachweislich ein Problem am Unterboden. Aber es wäre auch so eine enge Kiste geworden und durch den Start, der Unterboden hat ja wenig mit dem Start zu tun, würde ich behaupten, hatte Valtteri auf jeden Fall von vornherein die besseren Karten. Und dann hätte Lewis erstmal auch mit einem guten Auto ihn überholen müssen. Und das hätte ich an dem Wochenende nicht so gesehen.
Also was für mich einer der Szenen war des Wochenendes, und ich bin mir gar nicht sicher, ob das auch im FOM-Broadcast überhaupt ausgestrahlt wurde, war dann ja dieser Funkspruch von Valtteri Bottas. Dieses Turm, it may concern, fuck you. War heute auch großes Thema überall in den sozialen Medien. Ralf, kannst du dich bei dir selbst auch an Situationen erinnern, wo dich die ganzen Kritiker und Leute wie ich, also sprich Journalisten, auch mal richtig angekotzt haben und wo du dann auch am Funk dich mal ähnlich, vielleicht nach dem Rennen oder nach dem Sieg, wo du dann ähnlich abgeledert hast, aber das damals halt noch nicht übertragen wurde. Also kannst du das nachvollziehen?
Also ich bin jetzt nicht der Typ dazu. Ich selber war sicherlich nicht immer der einfachste Pilot, auch den Medien gegenüber, weil ich eben da auch mit gewissen oder vielen Dingen nicht einverstanden war. Deshalb kann ich das Gefühl nachvollziehen. Ich halte es doch für sehr früh, das so zu machen, aber vielleicht war es einfach mal ein Befreiungsschlag, muss man ihm vielleicht auch gönnen. Ich wünsche ihm natürlich auch, dass es so bleibt, weil ansonsten kommt die Antwort ja auch relativ schnell zurück.
Glaubst du, dass Bottas jetzt tatsächlich im WM-Rennen ist, also dass sowas für einen Fahrer befreiend sein kann? Weil umgekehrt die Theorie, glaube ich, das hat Bottas ja auch selbst gesagt, dass das sehr wichtig war, wenn jetzt Melbourne schon wieder gegen Lewis in die Hose gegangen wäre, ist das dieses berühmte Momentum, von dem wir da sprechen, wäre dann nicht so auf seiner Seite gewesen, oder?
Naja gut, also eins muss ich sagen, er braucht das Momentum auf jeden Fall, gar keine Frage nach dem letzten Jahr. Und er ist ja sowieso ein Fahrer, der zwar pfeilschnell sein kann, aber eben nicht so konstant und auch nicht so konstant unter Druck. Diesen Druck hat er dieses Rennen nicht wirklich gehabt dann nachher, weil er natürlich nach Belieben führen konnte. Und die Stärke von Lewis ist eben seine Konstanz, seine Rennintelligenz, zur richtigen Zeit dann doch nochmal die Runden rauszuhauen. Ich wünsche ihm, dass er es kann, nur es würde mich sehr stark wundern, wenn er das jetzt über Winter irgendwie gelernt oder hätte, weil es ist letztendlich auch eine Charaktersache. Aber trotzdem hat er ein starkes Rennen gefahren, das freut mich sehr für ihn.
Was meinst du, Ralf, hat er da konkret verbessert, sage ich mal? Also er hat ja bewusst gesagt, er hat über den Winter ja so ein bisschen sich die Zeit für sich genommen. Jetzt aktuell scheint es ein bisschen so zu sein, dass er vielleicht das Gleiche macht wie Nico Rosberg damals, sich nicht mehr unterbuttern zu lassen, dagegen zu halten. Meinst du, da hat er bewusst an einigen Stellen Schrauben gedreht oder ist es rein Ruhe, Meditation und Einstellung?
Also ich würde sagen, es war einfach ein gutes Wochenende für ihn, nicht mehr und nicht weniger. Ich würde da gar nicht zu viel rein interpretieren. Er hat im Qualifying, klar, hat er gezeigt, dass er auf dem Niveau von Hamilton ist, aber am Ende war er trotzdem wieder ein Zehntel weg, weil er eben diesen berühmten Fehler gemacht hat. Und ich sage es nochmal, ohne den Unterboden, den Start, wäre das übliche Bild gewesen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deshalb, ja, schön, dass er es geschafft hat, aber wir haben keinen neuen Bottas. Da würde mich sehr wundern.
Ja, da bist du ja quasi ganz bei Kevin. Ja, Kevin ja heute leider nicht da. Der hat ja auch bei Twitter rausgehauen, ja, dass das eben nicht der neue Bottas war, sondern das ist in Bahrain und dann in China, wo dann er Lewis Hamilton vorbeilassen muss, damit der das tausendste Rennen gewinnt, wieder anders ist. Aber wie üblich war es ja letztendlich nicht bei Ferrari. Ja? Also Ferrari ja komplett weg von der Pace, oder Sascha?
Ja, es war schon ein bisschen ernüchternd, dann am Ende, wenn man das Ergebnis sieht, wie groß der Abstand war von Sebastian Vettel, knappe Minute eigentlich dann auf Bottas. Allerdings hatte natürlich Vettel große Probleme mit dem Grip, mit den Reifen. Was es genau war, weiß man noch nicht so ganz, aber das Auto lief definitiv nicht mit den Mediums, mit den Gelben bei ihm. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sehen, es gab das zweite freie Training, wo es diesen riesen Rückstand gab mit 8 Zehntel. Es gab die Qualifikation mit 7 Zehntel Rückstand. Das heißt, man hat an diesem Wochenende die Sachen nicht so zusammenbekommen, wie man es selber erhofft hat und wie es vielleicht auch viele Fans erhofft haben. Was allerdings jetzt auch nicht heißen muss, dass die Saison komplett abgehakt ist und man kann sagen, ja, bitteschön, Mercedes holt schon wieder den nächsten Titel und Lewis Hamilton auch. Also die Saison ist noch lang und Ralf hat es ja auch bei der Übertragung oft gesagt, Melbourne, Australien ist halt schon auch die Strecke nicht wirklich vergleichbar mit dem, was da in der ganzen Saison noch auf uns zukommt und auf die Teams.
Da interessiert mich jetzt beim Thema Ferrari auch, Ralf. Binotto hat ja schon vor der Saison gesagt, dass man im Zweifel bei kritischen Entscheidungen erstmal zumindest Sebastian Vettel die Präferenz geben wird. Das haben sie gestern jetzt auch direkt konsequent gemacht. Aus deiner Sicht war das richtig, schon vom ersten Rennen das so zu tun, weil es birgt ja natürlich auch eine gewisse Gefahr, dass man noch nicht weiß, ob nicht auch Leclerc vielleicht in dieser WM eine Rolle spielt, dass man den damit halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, bricht ist vielleicht zu hart, aber dass man ihm einen moralischen Knicks verleiht. Warum ich das gerade dich frage, du kennst diese Situation ja auch selbst, Spa 98, habt ihr beide auch in der Übertragung drüber gesprochen. Sowas ist ja für einen Fahrer auch nicht so leicht wegzustecken, glaube ich.
Ja gut, ich war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht begeistert, gar keine Frage, aber trotzdem war es nun mal Teil unserer Abmachung und so wird es auch in dem Fall sein. Es ist darüber gesprochen worden, Charles wusste auch, auf was er sich da einlässt und deshalb wird er sich auch gar nicht beklagen. Ich glaube, es hat aber auch noch einen anderen Hintergrund, soweit ich es mitbekommen habe, aber ich bin auch nicht 100% sicher, ist ja nicht offiziell, aber gab es bei Sebastian nicht nur Grip, sondern auch Motorprobleme, also er konnte nicht die komplette Leistung abrufen und wenn es dann so ist und vor dem Sebastian keine Chance mehr ist, jemanden einzuholen, was ein Fakt ist und der Teamkollege von hinten kommt und dahinter auch kein Risiko ist, dann finde ich die Entscheidung durchaus richtig. Auch vor dem Hintergrund, Charles ist halt einfach noch ein junger Fahrer, sicherlich ein Megatalent, gar keine Frage. Aber er wird auch noch sein Lehrgeld bezahlen. Und wenn ich heute mein Geld auf Konstanz setze, auch wenn jetzt gerade in Italien wieder die Hölle ausgebrochen ist, Sebastian gegenüber, finde ich, hat Ferrari auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Und wie gesagt, Charles kann und muss damit leben, weil er es vorher wusste.
Ist es ja, denn, glaube ich... Man muss ja vor allem auch sagen, die Historie hat ja auch gezeigt, ich erinnere nur an McLaren, ja, damals als Lewis Hamilton neu dazukam und Alonso der Teamkollege war als erfahrener Fahrer und Weltmeister, Es ist vielleicht auch gut, für klare Verhältnisse zu sorgen bei so einer Paarung, die man da hat. Sonst steht man vielleicht am Ende des Jahres mit leeren Händen da.
Das ist das eine. Das andere ist, es hat natürlich auch die Sicht von oder die Perspektive von Sebastian Vettel, von dem wir jetzt auch wissen, dass er ein Fahrer ist, der diese Wohlfühloase um sich rum braucht, der Rückendeckung spüren muss. Ralf, wie wichtig ist denn das für einen Fahrer aus der anderen Perspektive, aus der des Begünstigten einer Team oder sozusagen, dass man sozusagen das komplette Vertrauen des Teams hinter sich weiß?
Es ist extrem wichtig und das ist ja das, was ich auch schon eingangs das Wochenende erwähnt hat, das wird Mercedes letztes Jahr richtig gemacht, Ferrari eben falsch. Und daraus haben sie Gott sei Dank gelernt, weil der Fahrer braucht diesen Background. Es kommen so Wochenenden wie diese, dann kommt auch noch eben dann ein technisches Problem dazu. Und da braucht der Fahrer einfach jede Unterstützung, gewisser das Team zu jeder Zeit hinter ihm steht. Ansonsten ist da wieder so eine Baustelle und wir haben es eben schon gehabt, was hat er gemacht, macht das aller Rosberg, der wirklich alles fokussiert hat und dann kann man sowas eigentlich nicht gebrauchen.
Ja, kommen wir mal zu einem Team, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, da wird nicht hinter den Fahrern gestanden, nämlich die große Enttäuschung jetzt schon eigentlich der Saison, nämlich Williams. Und da hast du ja, Ralf, am Wochenende was zugesagt, da hat auch Nico Rosberg, den wir eben auch schon erwähnt haben, was zugesagt. Irgendwas läuft dir ja komplett falsch. Wie war das damals aus deiner Sicht?
Naja gut, Williams hat einen ganz speziellen Führungsstil. Und ich muss sagen, das war, solange Patrick Head vor Ort war, gab es da, sage ich mal, ein Plus und ein Minuspol. Aber Williams kann einfach nicht bei jetziger Struktur das Beste aus den Leuten rausholen, weil Williams einfach kein Teambuilding-Team ist und die Ingenieure mehr gegen als miteinander arbeiten. Und ich vermute, und wie man sieht, hat Claire diese Angewohnheit ihres Vaters leider mitgenommen. Und da habe ich auch ganz klar im Sky News was zu gesagt, dass ich einfach der Meinung bin, vielleicht sollte man sich hinterfragen, ob das alles das Richtige ist, der richtige Job für sie ist. Und vielleicht muss man Williams, mal neu strukturieren, was die Teamleitung betrifft.
Ralf, du hast Claire ja damals, als du mit BMW Williams da warst, auch kennengelernt. Damals war sie, glaube ich, in der Presseabteilung. Ich habe da auch mit ihr zusammengearbeitet, weil wir auf Agenturseite die BMW-Website betreut haben. Hast du sie damals schon wahrgenommen?
Ja, ich habe sie sehr wahrgenommen, aber das lag an was anderem. Das war noch eine Zeit, bevor sie aktiv bei Williams mitgearbeitet hat. Kurz davor, sie ist ja erst dann später reingekommen. Also zuerst sollte es ja der Sohn werden. Das hat nicht ganz so geklappt. Und dann hat sich Claire angesichts der Entscheidung des Vaters da in die richtige Richtung entwickelt und wurde da involviert. Ich meine, es ist auch keine einfache Situation. Sie stehen finanziell mit dem Rücken ein bisschen an der Wand. Die letzten Jahre waren ja alles andere als gut. Aber letztendlich werden natürlich solche Ergebnisse das Ganze nicht besser machen.
Jetzt eine Frage muss ich dir noch stellen dazu. Und zwar, Ole hat es schon angesprochen, Nico Rosberg hat diese Woche erzählt, dass ihm Sam Michael einmal gesagt hat, damals als er bei Williams war, das, was er gemacht habe, sei komplett wertlos gewesen als Fahrer sozusagen nach dem schlechten Rennen. Was sind denn so die härtesten Ansagen, an die du dich erinnerst von Patrick Head und Frank Williams?
Naja, also ich glaube nicht, dass es Sam war, oder? War es Sam? Das würde mich sehr wundern, weil Sam Michael habe ich sogar zu Williams gebracht. Das war mein Ingenieur bei Jordan im ersten Jahr und das war ein extrem starker Mann und den wollte ich unbedingt mitnehmen, um eben diese Strukturen ein bisschen aufzubrechen. Aber selbst der ist gescheitert. Es ist halt einfach ein Führungsstil, der eben noch aus den 70er Jahren oder 80ern, würde ich sagen, kommt. Und es ist so ein bisschen Angst- und Schreckenherrschaft. Und das ist halt einfach schade, weil die Leute müssen motiviert sein, sie müssen sich entfalten dürfen. Sie müssen von morgens bis abends sowieso hart arbeiten. Und ich glaube, der Faktor Spaß und freie Meinung spielt eben da keine Rolle. Und dann kommt es auch zu solchen Sackgassen, weil ich sag mal, so ein Mann, der jetzt quasi gefeuert wurde, der war in einem anderen System absolut erfolgreich. Ja, und selbst dem ist es nicht gelungen, Williams umzudrehen. Das sollte ja mal zum Überleben zwingen.
Sascha, wie siehst du das aus deiner Sicht? Du bist ja jetzt langjähriger Begleiter der Formel 1, auch Fan. Kann man überhaupt das Williams-Team irgendwie noch retten? Oder ja, aus deiner Sicht ist es da so, dass da eigentlich schon alles gesagt und getan ist?
Ja, ich glaube, man sollte jetzt nie das abschreiben alles. Aber ich meine, es ist schon auffällig, dass es da leider in den letzten Jahren nur in eine Richtung geht, und zwar nach unten. Und das hat mit Sicherheit damit zu tun. Allerdings jetzt intern da der Einblick, um das dann auch so fundiert beurteilen zu können, wie das Ralf tut. Aber der Eindruck, den ich gewonnen habe in den letzten Jahren, geht schon in diese Richtung. Also das hat schon einen sehr diktatorischen Anstrich, so ein klein bisschen, wenn man sie so erlebt, ja, so an der Rennstrecke und wie das alles strukturiert, das Ganze. Also sie versuchen schon so ein bisschen auf Open House zu machen, wenn du dort bist, aber was so zwischen den Zeilen so durchsickt, geht schon in diese Richtung. Sie brauchen Geld und leider ist das halt das Benzin, um sich fortzubewegen, ja, auch auf der technischen Seite. Ohne Geld keine Entwicklung, ohne Geld keine guten Ingenieure. Und dann kommt noch dieser Ruf noch mit dazu. Diese Kombination ist jetzt nicht unbedingt dazu da, dass es da explosiv nach vorne gehen könnte in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren.
Ja, dafür spricht natürlich auch, dass sie im Qualifying sogar langsamer waren, glaube ich, als letztes Jahr. Und das muss man halt auch erstmal schaffen. Also ich weiß ja nicht. Ich glaube, da würde es fast nur noch helfen, das Team irgendwie zu verkaufen, um diesen Namen halbwegs noch zu retten. Aber so, ich weiß auch nicht, ob Robert Kubica das Ende der Saison erlebt. Das sind alles solche Fragen, die im Raum stehen. Das wird man abwarten. Aber anderes Team, wovon ich sehr enttäuscht war eigentlich an diesem Wochenende, war Renault. Ja? Hülkenberg siebter, Daniel Ricciardo, ja, gleich am Start quasi mehr oder weniger ausgeschieden, im Qualifying nicht im Q3. Also ist das die Trendwende, sage ich mal, die man angekündigt hat, Sascha?
Ja gut, also was ich entscheidend finde, ist die Aussage von Nico Hülkenberg bei uns am Sky-Mikro, als er nach dem Rennen seine Meinung zu dem Auto gesagt hat. Also dass sie eigentlich Glück hatten aufgrund des Starts, dass sie nach vorne gekommen sind und er das irgendwie gerettet hat auf Position 7 aus seiner Stammposition. Das finde ich eigentlich das Dramatische, weil ein Fahrer kann natürlich das deutlich mehr einschätzen, wenn er solche Sachen sagt, als wenn man nur die nackten Zahlen sieht. Also sie haben überperformt eigentlich im Verhältnis zu dem, was im Auto gesteckt hat. Ja, ist schon enttäuschend, aber auch da, glaube ich, muss man erstmal abwarten, wenn wir auf einer richtigen Rennstrecke sind. Ich glaube, dieser Albert Park ist halt ganz speziell und muss jetzt nicht unbedingt dann auch wegweisend sein fürs komplette Jahr, weil ich glaube, in Barcelona war es ja jetzt nicht, was die Zeiten anbelangt, wobei man da ja auch vorsichtig sein muss mit Gewicht. Man weiß ja nie, was dann da immer auch drin war und was man da getestet hat. Ich glaube, das wahre Gesicht in dieser Anfangsphase der Saison werden wir erst in zwei Wochen dann in Bahrain sehen.
Da bin ich bei dir, Sascha, genau wie Ralf ja auch schon gesagt hat, Melbourne ist halt Melbourne. Was man aber vielleicht schon zumindest in dem ersten Ansatz gesehen hat, dieses mit großer Spannung erwartete Teamduell, Daniel Ricciardo gegen Nico Hülkenberg. Ich finde ja immer Nico Hülkenbergs letzte Chance sozusagen, sich nochmal auch vielleicht für ein größeres Team zu empfehlen. Der Anfang ist gemacht, oder Ralf? Weil das war jetzt nicht so schlecht. Also trotz Problemen vor Ricciardo qualifiziert, im Rennen natürlich schwierig zu bewerten. Aber zumindest kommt man mal sehen, der Hülk kommt da glaube ich nicht unter die Räder.
Nein, aber dass er den Grundspeed hat, das war ja jedem oder ist ja jedem klar. Letztendlich klar war Renault die einzig vernünftige Entscheidung zu dem Zeitpunkt, weil er keine andere Option hatte. Trotzdem muss man auch sagen, der Daniel hat jetzt sein erstes Rennen dort, arbeitet erst seit kurzem mit dem Team. Das ist auch nicht so leicht, aber es ist auf jeden Fall schon mal gut, dass es war beim ersten Rennen. Aber ich glaube, dass es ihm nicht leicht machen wird. Also es wird sicherlich spannend zu sehen, wer da am Ende zumindest mal im Qualifying die Nase vorne hat. Rennspeed war ja noch nie ein Problem.
Also du sagst zum Teamkollegen. Du sagst, für Nico war es in seiner Situation die richtige Entscheidung. Glaubst du, war es das auch für Ricciardo und für Red Bull? Weil es scheint ja momentan so, dass die beide einen Griff ins Klo gemacht haben, wenn man es mal polemisch formuliert. Ricciardo hat sich verschlechtert und Red Bull, Gasly hat bis jetzt nicht wahnsinnig überzeugt.
Ja, dazu muss man natürlich, wenn ich kurz eingehen darf, auch sagen, Max Verstappen mit dem Honda auf Platz 3. Ja?
Richtig.
Das spielt ja auch mit rein.
Ja gut, also erstmal ist es so, der Renault, dass der Red Bull sicherlich eins der besten Autos im Feld ist, wenn ich das letzte Moment ist ja mal eindeutig der zweitbeste. Das war ja letztes Jahr schon bei verschiedenen Rennstrecken klar, Und da ja der Renault-Motor angeblich 80 PS gefehlt haben oder 60 oder 80, keine Ahnung, war das ja schon klar, dass nach dem Test mit Toro Rosso Test ja, dass der Honda einfach besser war. Das ist ja keine Entscheidung ins Blaue gewesen. Was Renault betrifft, muss man sagen, der Motor bis letztes Jahr noch eine Katastrophe. Jetzt im Qualifying wieder, selbst im eigenen Team, ein technisches Problem bei Nico, der dann die Runde abbrechen musste, die zweite Chance. Also da muss man sich schon mal langsam auch in Frankreich hinterfragen, was man da macht. Gar keine Frage, weil es ist ein Werksteam. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da den einen oder anderen Euro unbedingt umdrehen muss. Es war jetzt schon mal ein Weg in die richtige Richtung oder ein Schritt in die richtige Richtung, aber ist natürlich noch ein langer Weg für die.
Ja, definitiv. Also in meinen Augen ist es halt trotz Melbourne irgendwie ein bisschen zu wenig, wenn man sich anguckt, dass er da, dass Hülkenberg dagegen Kimi Räikkönen im Alpha kämpfen muss und dass auch ein Kevin Magnussen locker vor ihm landet. Aber das muss man mal abwarten. So, jetzt wollen wir natürlich aber die entscheidende Frage wissen: Wie war es denn jetzt für euch eigentlich am Wochenende? Sascha vielleicht. Also ich muss, ihr seid völlig gespannt, ihr antwortet also einfach nicht. Aber ich muss kurz sagen, du hast ja die freien Trainings noch alleine gemacht. Das hat mich so ein bisschen an Domian erinnert. Ich dachte schon, du stellst mich gleich an Psychologen durch. Aber das war, muss für dich doch ein bisschen schon ungewohnt gewesen sein, oder?
Ja, klar. Also ungewohnt war es auf jeden Fall in den freien Trainingssessions, niemanden neben sich zu haben. Da muss man natürlich viel reden. Das Problem ist natürlich auch bei so einem ersten freien Training, gibt es natürlich auch prinzipiell ja viel zu bereden. Das ist schon ganz gut. Da wäre es natürlich ganz nett gewesen, da noch jemanden an meiner Seite zu haben, um da nicht nur den sturen Monolog halten zu müssen. Aber ich glaube, auch da wird es Lösungen geben dann in Zukunft. Und ich glaube auch, dass rein theoretisch wir natürlich auch noch da Möglichkeiten haben, gewisse Dinge noch ein bisschen anders zu machen. Aber für einen Einstieg war das, finde ich, jetzt ganz okay. Freitag auf jeden Fall. Und ich persönlich, wenn du meinst, was gerade das Wochenende anbelangt, also ich war sehr happy und sehr zufrieden, wie das war. Man darf ja eine Sache nicht vergessen. Der Ralf ist Berufsanfänger, was das anbelangt. Ne? Und Marc hat das 20 Jahre lang gemacht. Also wenn jetzt da jeder sich da mal nur hinterfragt, wie es ist, wenn man einen neuen Job anfängt und die Dinge macht und man ist anstelle eines Menschen dort, der das 20 Jahre lang gemacht hat, dann ist das schon sehr, sehr schwer und gar nicht so einfach. Und ich finde, das war großartige Leistung vom Ralf, wie er da mit umgegangen ist und das gemacht hat. Wir sind uns fast nicht ins Wort gefallen. Ich finde zum Beispiel, deswegen haben wir jetzt auch beide gerade eben geschwiegen, ja. Das ist eben nicht passiert. Und das ist der beste Beweis, dass es gut funktioniert.
Da würde mich mal interessieren, Ralf, weil die Sache muss ja relativ kurzfristig gekommen sein, auch für dich. Hattest du denn da noch irgendwo Zeit, dich bei Sky so eine Art Kommentatorentraining zu unterziehen oder habt ihr das wirklich alles spontan aus der Hüfte geschüttelt jetzt dieses Wochenende?
Also das haben wir wirklich komplett spontan aus der Hüfte geschüttelt. Das ist aber nicht nur, weil also es waren insgesamt etwas über 2 Wochen. Aber ich bin auch der Meinung, dass natürlich kann man Sachen besser machen, aber ich finde, es muss authentisch sein. Und ich bin eben kein Moderator. Das ist der Part von Sascha, der den ja nachweislich hervorragend macht. Also mir gefällt es zumindest. Und ich bin halt der Versuche, der Experte zu sein. Aber auch da kann man nicht alles auf einmal erfinden. Und ich finde, das muss authentisch sein. Und ich hoffe, dass uns das gelungen ist halbwegs. Und das, ich glaube, das kommt dann mit der Zeit. Wenn ich jetzt noch 2-3 Mal das gemacht habe, hoffe ich, wird es noch ein bisschen besser vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer. Es ist natürlich auch so, man sitzt da, dann hat man gewisse Informationen zur Verfügung. Da muss man sich auch mal so ein bisschen Überblick verschaffen. Und man darf eins nicht unterschätzen, als ich das ja bei einem anderen Sender mal gemacht habe, dann macht man das im Vorlauf 1/2 Stunde und im Nachlauf nochmal 1/2 Stunde. Und dann geht man auf 1 oder 2 oder 3 oder 4 Themen ein. Ja, die kann man dann auch ganz kurz, prägnant besprechen. Und da reden wir ja über 3 Stunden. Und ich muss sagen, meine Sorge war da sehr groß, ja, dass man dann weiß, okay, was kann ich jetzt erzählen? Und es war ja jetzt auch kein großer Stadionfall. Es ist ja nicht viel passiert. Wir hatten kein Safety Car. Ja, aber trotzdem, ich fand, dafür war es, also mir hat es ganz gut gefallen. Man ist natürlich selbst unsicher und wartet auf Reaktionen, aber es war nicht so schlecht, glaube ich.
Also ich fand's gut. Ich habe nicht alles gesehen, aber teilweise versucht, so ein bisschen zu verfolgen. Ich fand's ganz interessant. Vor allem dann natürlich, das ist halt wirklich der Benefit, den du bringst in so einer Übertragung, wenn du auch aus deinen eigenen Erfahrungen erzählen kannst. So Geschichten wie eben mit diesem Führungsstil bei Williams. Also ich fand's richtig gut. Die Frage aller Fragen, machst du das jetzt die ganze Saison?
Nein, also es wird nicht. Es wird noch einen zweiten geben, aber ich werde die Mehrzahl der Rennen machen. Ich glaube, 14 oder 15 Rennen werde ich kommentieren. Was aber auch daran liegt, A, bin ich fest der Überzeugung, dass es für den Zuschauer angenehm ist, auch mal einen anderen zu haben. Und B, habe ich ja nun auch noch einen Sohn und ich habe ein Formel-4-Team, ein Formel-3-Team, ein Kart-Team. Und das möchte ich auch nicht ganz aufgeben und die Rennen meines Sohnes möchte ich auch gerne sehen.
Das kann man, glaube ich, sehr gut verstehen. Also ich fand es auch gut, muss ich sagen, die Reaktionen im Netz waren auch eher positiv, also es war natürlich so, es ist noch ein bisschen Eingewöhnung, aber im Vorfeld wurde gesagt, ist Ralf nicht zu weit weg, kann der das, ist der so unterhaltsam, der hat doch gar keine Zeit, aber scheinbar seid ihr da auf einem echt guten Weg, also das muss man schon sagen. Ich habe es ja schon vorher hier vermutet und ja, ich denke, das wird sich schon ausgehen mit der Zeit. Das wäre ja das Gleiche, als wenn du, Sascha, dich jetzt in ein Formel-1-Auto oder generell in ein Rennauto setzen würdest. Das, was Ralf ja 20 Jahre lang
gemacht hat. Also wenn du das so vergleichen möchtest, dann käme ich aber vielleicht gerade mal 2 Meter weit, wenn überhaupt. Also ja. Ich hatte ja schon mal die Ehre, hinten drin zu sitzen, bei so einem Zweisitzer. Also das, ich glaube, ein Laie könnte ein Formel 1 Auto nicht so wirklich bewegen, würde ich jetzt mal behaupten. Nee, aber was ich noch sagen will, ist nochmal, man darf den Ralf nicht mit Marc Surer vergleichen. Ralf Schumacher ist Ralf Schumacher und Marc Surer ist Marc Surer. Und nochmal, du kannst einen, der 20 Jahre lang diesen Job gemacht hat, weiß, also quasi ja wie ein Kommentator ja schon agiert oder auch weiß, wie diese ganzen Abläufe sind. Das war meine größte Sorge prinzipiell, ja, weil ich nicht wusste, wie funktionieren wir so zusammen. Und also ich persönlich habe mich total wohl gefühlt. Also danach bin ich heimgegangen und war sehr, sehr glücklich, so wie das alles lief, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich finde, das hört sich jetzt so an, als würdest du das verteidigen. Ich finde, es gibt nichts zu verteidigen. Also es war wirklich gut. Ich fand es unterhaltsam. Anders als Marc, was vielleicht, wie man weiß, liebe ich ja auch den Marc Surer ganz heiß. aber nach so vielen Jahren tut es auch irgendwie, also es hat was Erfrischendes, auch mal wenn anderen zu hören. Und ist, glaube ich, auch ganz gut, weil die Geschichten von Ralf, die kennt man auch noch nicht alle. Also ich glaube, das wird spannend. Jetzt, wenn ich noch eine Backstage... Wenn ich noch eine Backstage-Frage stellen darf, sozusagen. Jetzt sitzt ihr da früh morgens, das Rennen ist ja um 6.10 Uhr gestartet und das weiß man ja auch, dass ihr zumindest Melbourne jetzt noch von München aus kommentiert habt. Trefft ihr euch dann so um 4 Uhr zum Frühstück oder wie war euer Ablauf?
Also 2.45 Uhr war Treffpunkt. 2.45 Uhr war Treffpunkt. Ich meine, wir müssen ja noch viele Sachen vorbesprechen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass du da sagst, so bitte, dann, wo ist der gemachte Tisch und dann geht's los. Nee, also.
Achtung, an dieser Stelle ist die Übertragung über Skype ganz kurz abgebrochen, sodass ich hier etwas schneiden musste. Wir steigen jetzt gleich wieder ein mit einer Frage von Christian an Ralf bezüglich Charlie Whiting. Also, weiter geht's.
Wie erinnerst du dich an Charlie Whiting und hast du vielleicht auch irgendeine besondere Anekdote oder eine besondere Geschichte zu ihm, die man erzählen kann?
Also ich kann sagen, durchweg positiv. Wir hatten natürlich die ein oder anderen Wünsche und damals, als die GPA quasi aus dem Boden gestampft wurde, nach den, sag ich mal, schweren Unfällen, war das am Anfang etwas schwierig, auch für ihn. Wahrscheinlich das auch in der FIA, die ja damals auch noch etwas verstaubt war, durchzusetzen. Mich persönlich, es gab mal einen Startunfall am Hockenheimring mit Kimi Räikkönen und mir. Und er hat mir damals da was nachgesagt, was ich nicht akzeptiert habe. Das ging ja dann bis vor das FIA-Gericht. Und ich muss sagen, in der Zeit war das ein bisschen schwierig. Aber er kam vor, zumindest wenn das heute, weil ich dann zu ihm gesagt hatte, wie schaut das aus, wenn du heute verlierst? Wie gehen wir in Zukunft miteinander um? Und nein, überhaupt nicht. Das ist meine Meinung zum Thema. Und du hast verloren. Und er kam dann auch danach, hat mir gratuliert und hat gesagt, okay, das ist damit abgehakt. Und ich muss sagen, da hat er sich auch dran gehalten. Also wir hatten danach ein super Verhältnis wieder.
Ich kann mich an die Geschichte jetzt gar nicht mehr erinnern. Was war das für ein Jahr?
aber das ist ja, es war immer schwarz-weiß, glaube ich, damals. Aber es ist lange her. Und nee, es war ein Startunfall. Ich bin nach links gezogen und da kam Kimi Räikkönen irgendwo aus dem toten Winkel. Er meinte, ich hätte den gesehen und hätte die quasi Tür zuwerfen wollen. Aber dem war nicht so. Ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Und dann gab es ja einen Startcrash. Beide waren natürlich draußen. Kimi ist ziemlich weit geflogen. Und das war die Situation. Und da wollte er mich, glaube ich, das nächste Rennen mitbestrafen. Und da haben wir natürlich dann Einspruch eingelegt. Und das ging dann eben bis nach Paris.
Ja, das war das Ding, glaube ich, mit Barrichello damals. Aber das sind, glaube ich, alte Geschichten.
Nee, es war nicht.
War das nicht das? War das noch was anderes?
Nee, es war Hockenheim und es war mit. Nein. Es war Hockenheim mit Kimi. Okay. Das war ganz genau. Und Kimi war noch im Silberfall. Also, das weiß ich. Das mit Barrichello, das war nie ein Thema. Da gab es doch keine Strafe für. Da habe ich einfach. Ich ein bisschen spät gebremst oder nicht damit gerechnet, dass er ein Ticken früher bremst. Das war auch nichts Schlimmes, also nicht für mich, außer dass ich nach Hause musste. Aber trotzdem, ja. Charlie war ein großer, großer Charakter, ein ganz toller Mensch und klar, er wird den Motorsport und uns allen fehlen.
Ja, dem kann man, glaube ich, nur zustimmen. Wir müssen jetzt eine ganz kleine Pause machen. Ihr müsst weitermachen mit dem, was ihr macht. Bei Wetten, das hat man früher gesagt, ihr müsst den Flieger bekommen. Und vielen Dank aber für eure Zeit, Sascha und Ralf.
Sehr gerne.
Und dann hören wir uns gleich hier wieder bei Starting mit dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.
Da sind wir zurück bei Starting mit dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Jetzt ist nur noch Christian Nimmervoll bei mir, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel1.de und was noch eigentlich alles. Ja, muss man, ich kann mir das immer nicht merken.
motorsport.com.
So, das habe ich vergessen.
Da übrigens, wenn ich kurz was in eigener Sache sagen darf, Ole, für alle die, die es noch nicht mitbekommen haben, die Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, die ist übersiedelt zu unserem Portal de.motorsport.com dieses Jahr, also die ist nicht verschwunden, die gibt's noch. Und wer letzte Nacht am besten geschlafen hat, die früher bei de.motorsport.com stattgefunden hat, die gibt's jetzt dafür auf formel1.de und motorsporttotal.com. Das nur in eigener Sache kurz.
Ja, damit ihr aufgeklärt seid, damit ihr das nicht sucht und euch fragt, macht der Christian noch? Ja, der macht das noch. Ja, gerade waren Ralf Schumacher und Sascha Roos bei uns, haben uns interessante Einblicke aus ihrer Sicht gegeben, ja, zum Rennwochenende. Aber du hast gerade gesagt, die Kolumne, wer hat denn eigentlich am schlechtesten geschlafen?
Also tatsächlich haben wir Claire Williams am schlechtesten schlafen lassen, weil wir haben es ja auch mit Ralf schon ein bisschen thematisiert, dieses ganze Thema Führungsetage bei Williams, Claire Williams, Paddy Lowe gerade beurlaubt, also da steckt ja, da stecken Machtkämpfe dahinter, da geht es auch um letztendlich längerfristig gedacht das Erbe von Frank Williams, die Frage wird sich irgendwann stellen und darauf bin ich in der Kolumne diesmal so ein bisschen eingegangen. Also ist, glaube ich, ganz interessant geworden. Kolumnen wie immer sind natürlich letztendlich auch sehr, sehr subjektive Geschichte, also freut mich auch, wenn die Leser angeregt sind und darüber diskutieren, auch in den Social Networks.
Ja, aber es ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob sie wirklich so schlecht geschlafen hat oder ob ihr das relativ egal ist oder so. Also ich weiß halt auch nicht, was da so los ist, weil das ist halt, das ist ja noch schlimmer als Minardi damals.
Ja, momentan ist es echt dramatisch, das muss man schon sagen. Williams fährt echt weit hinterher, Kubica fährt auch weit hinterher, ja, hinter George Russell, ja. Das hat auch nicht wahnsinnig gut ausgesehen, muss man ehrlich sagen, was ich persönlich extrem schade finde, weil ich diese Story von diesem Comeback so großartig finde und den Typen Robert Kubica auch irgendwie mag. Er ist so ein bisschen von der Art, der erinnert er mich irgendwie an Kimi mit dieser gewissen Gleichgültigkeit und Gelassenheit, die er hat. Also mir tut es extrem leid, dieses Team da hinten zu sehen, aber man muss ganz realistisch sein, glaube ich, und das wird dieses Jahr nichts. Also die sind einfach so weit weg, selbst wenn die jetzt die Entwicklungs-
Maschinerie anschmeißen und wirklich gut vorankommen, die müssen erstmal eine Sekunde aufholen. Ich glaube, in Wahrheit sind die am besten beraten, wenn sie 2019 jetzt schon komplett zu den Akten legen und versuchen, das Team einfach neu aufzubauen. Und da braucht es halt vielleicht einen harten Cut, der sicher auch das Management einschließen muss. Ob Claire Williams dafür die richtige ist, das steht mir überhaupt nicht zu beurteilen. Aber es gibt die Stimmen, die sagen, ob das jetzt so richtig ist. Ralf ist ja einer davon. Schauen wir mal.
Ja, also gut, bei Kubica muss man natürlich noch sagen, im Qualifying hat er ein bisschen Pech gehabt, weil er sich das Auto kaputt gefahren hat. Im Rennen hat er dann auch am Start den Frontflügel verloren und noch einen Spiegel und noch irgendwas war und man hatte ja auch nicht genug Teile und man durfte die Randsteine nicht mitnehmen und man hat seine Radaufhängung irgendwie geflickt und so. Also es ist schon ganz abenteuerlich, da muss man ihn so ein bisschen in Schutz nehmen, aber auch George Russell war ja eigentlich fernab von Gut und Böse, also ja, ich sehe das genauso wie du, ich habe es ja auch eben schon gesagt, man war langsamer im Qualifying als letztes Jahr, ja. Das muss man erstmal schaffen, es gab dieses interessante Bild 2017, 2018, 2019 und die Zeiten im Qualifying sind fast identisch und das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Also ja, ich würde einfach auch sagen, pass auf, wir fahren hier nur zur Show, ja, wir konzentrieren uns aufs nächste Jahr, schauen, was wir da machen können, oder wir überlegen uns, ob das hier überhaupt noch Sinn macht und ja, verkaufen das, weil ja. Das habe ich schon mehrmals gesagt, ich weiß nicht, ob das dem Team, dem Namen Williams so gut tut, wenn man da hinten so rumkraucht. Ich meine, McLaren, können wir vielleicht auch kurz übersprechen, da lief er jetzt dieses Wochenende auch nicht ganz so gut, außer natürlich Lando Norris, der in Q3 gekommen ist, ja, im Rennen dann, glaube ich, 12. geworden ist. Aber die sind ja Welten auseinander, also es ist schon abgefahren, oder?
Ja, also speziell bei Lando Norris, tue ich mir noch ein bisschen schwer mit der Einordnung, weil wir halt nicht wissen, wie gut das bei Sainz gegangen. Wenn er ein problemloses Qualifying gehabt hätte, er ist ja hinter Kubica gefahren bei dieser Situation, wo Kubica gecrashed ist oder da die Mauer berührt hat, deswegen war seine Runde dann kaputt. Aber wenn, also Norris im ersten Qualifying direkt ins Q3 reinfahren, schon beeindruckend, muss man echt sagen. Und vor allem, wenn man den Jungen so sieht, das ist wirklich, da kommt man sich irgendwie vor wie bei The Voice Kids, oder?
ja, so ein bisschen, ne? Also er sieht ja so ein bisschen aus wie 15.
Richtig, ja. Aber Respekt. Also was er im Auto geboten hat, das war echt nicht schlecht. Und bin ich gespannt drauf, ob er sich da Sainz vielleicht sogar durchsetzen kann. Ich würde das jetzt nicht ausschließen. Melbourne war auf jeden Fall ein guter Start. McLaren insgesamt ist natürlich, muss man auch sagen, da, wo sie immer waren. Also, was heißt immer, aber letztes Jahr zumindest waren. Den ganz großen Sprung nach vorne haben die nicht gemacht. Aber das haben wir ja auch nach den Testfahrten in unserer Saisonvorschau auch so ein bisschen prognostiziert. Und damit lagen wir offensichtlich nicht ganz falsch.
Ja, das hätte mich auch stark gewundert, wenn es jetzt anders gewesen wäre. Aber ich meine, Q3 für Nuki im McLaren, das ist durchaus ein Erfolg. Und ja, Carlos Sainz wäre wahrscheinlich auch nicht unbedingt da gelandet im Qualifying, wo er gelandet ist. Im Rennen dann natürlich der Motorschaden, also Renault-Motoren sind. Renault ist das neue Honda, ja, kann man eigentlich fast schon so sagen. Lando Norris dann ja so ein bisschen aufgehalten von einem, der so ein bisschen dem Rennen auch seinen Stempel aufgedrückt hat, nämlich Antonio Giovinazzi, der ja den Trulli gemacht hat, kann man fast sagen. Und dadurch aber das Rennen von Lando Norris, von Sergio Perez und auch von Alexander Albon kaputt gemacht hat. War das Strategie von Alfa Romeo oder ja, war das einfach Unvermögen, ihn da nicht reinzuholen? Weil letztendlich hat es ihm sein Rennen auch kaputt gemacht.
Ich habe so eine kleine Verschwörungstheorie dazu. Während des Rennens hatte ich einmal das Gefühl, weil da gab es eine Situation, wo Kimi vor Giovinazzi lag und Giovinazzi hat diesen ganzen Pulk dahinter eigentlich aufgehalten mit seinen alten Reifen. Und kaum war dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wer der Erste war, aber kaum waren die ersten ein, zwei durch, haben sie ihn dann auch in die Box geholt endlich. Also vielleicht hat man Giovinazzi auch so ein bisschen dazu eingesetzt, um Kimi Luft zu verschaffen. Ich weiß es nicht, ich will es nicht unterstellen, aber man konnte den Eindruck gewinnen, wenn man dieses Rennen gesehen hat. Und das passt halt in ein größeres Bild, weil Giovinazzi hat ja schon am Saisonbeginn oder bei den Testfahrten in Barcelona mal gesagt, er versucht jetzt auch seinen Fahrstil sozusagen so einzustellen, dass er dem von Kimi möglichst ähnlich ist. Da haben wir ja auch mit Max Surer drüber gesprochen, hier bei meinem Sportpodcast.de schon, um einfach es den Ingenieuren so einfach wie möglich zu machen. Und der Eindruck, der da halt entsteht nach außen, ist einfach der, dass sich Giovinazzi völlig unterordnet, dieser Nummer 1 Kimi Räikkönen. was aus Teamsicht wahrscheinlich eine relativ bequeme Möglichkeit ist, dieses Duo zu handeln. Aber ob es für Giovinazzi selbst das Beste ist und für seine Karriere, das wage ich mal vorsichtig zu bezweifeln. Also wäre ich sein Manager, was ich nicht bin, würde ich ihm raten, fahr mal die Ellbogen ein bisschen aus und pass auf, dass du nicht unter die Räder kommst, weil wenn er gegen Kimi dieses Jahr nicht zumindest ein paar Mal irgendwo auch brillieren kann, und das wird schwierig, wenn er nicht das tut, was für ihn selbst am besten ist, dann ist so eine Karriere auch ganz schnell wieder beendet. Also ich glaube, Giovinazzi befindet sich in einer heiklen Situation. Dass er schnell fahren kann, weiß man. Und Kimi kann auch noch schnell fahren, haben wir auch gesehen. Also er hat ja selbst gesagt, Qualifying war jetzt eigentlich für seine Verhältnisse schlecht, da hat er ein paar Fehler gemacht, aber er hat gute Punkte gemacht mit Alpha. Das ist eine gute Basis für ein Auto, das fürs vordere Mittelfeld in Frage kommt, glaube ich. Also sieht grundsätzlich nicht so schlecht aus.
Ja, völlig souverän in den Punkten gelandet. Bei Giovinazzi muss man natürlich auch noch sagen, er hatte auch Probleme so ein bisschen mit dem Auto. Wahrscheinlich hat man dann gesagt, pass auf, dann halt die anderen auf, dann kann Kimi sich Luft verschaffen. Also war es letztendlich Timo. Ich glaube nicht, dass sich da Giovinazzi komplett unterbuttern wird. Ja, ich denke schon, dass er noch das sein Potenzial zeigen wird. Aber Kimi, ja, wie gesagt, völlig souverän. Hinter Hülkenberg hat ihn fast noch, erwischt, sage ich mal, auf Platz 8. Das ist schon bemerkenswert. Das sind die ersten Alpha-Punkte seit 1984 am Nürburgring von Riccardo Patrese, also ausgerechnet auch ein Italiener, dem zumindest Antonio Giovinazzi ein bisschen ähnlich sieht. Und das ist, glaube ich, ein ganz schöner Kreis, der sich da geschlossen hat, sage ich mal. Aber war es nicht vielleicht doch ein bisschen enttäuschend für Alpha nach den Testfahrten, nach den Ergebnissen?
Also ich glaube, dass die sich selber schon noch eine Spur weiter vorne sehen, aber Ralf hat es ja vorhin auch schon gesagt, Melbourne ist jetzt, glaube ich, nicht die repräsentativste aller Strecken, deswegen müssen wir mit dem Kräfteverhältnis noch ein bisschen aufpassen. Auch der Ferrari im Übrigen, um da nochmal die Brücke zurückzuschlagen. Ich bin da ein bisschen bei Sebastian Vettel, da ist jetzt noch nicht alles Panik. Melbourne ist sehr speziell. Es gibt diese Theorie, dass dieses andere Flügelkonzept, das Ferrari im Vergleich zu Mercedes fährt, sehr anfällig ist für Bodenwellen. Zum Beispiel Bodenwellen gibt es in Melbourne einen ganzen Haufen. Also mag sein, dass das wieder ganz anders ist auf ebenen Strecken, wissen wir noch nicht genau, da wird momentan viel drüber spekuliert. Und damit wieder zurück zu Alpha. Ich glaube, der Startpunkt war nicht so schlecht. Also die haben, Kimi war ja auch im Qualifying in den Top 10, oder? Ja, war er. Und im Rennen dann auch, also ich glaube, es war okay. Dieses Mittelfeld liegt ja so eng beisammen, zumindest der vordere Teil davon, Williams natürlich nicht, dass es wirklich, glaube ich, auch auf Strategie ankommen wird, brechen dir die Reifen ein, auch auf die Fahrer. Ich glaube, dass die in diesem Mittelfeld echt einen Unterschied machen, weil wenn einer ein, zwei Zehntel schneller ist, können das mal 3-4 Positionen in der Startaufstellung sein. Also ich glaube, da ist bei Alpha kann man zufrieden sein. Es war jetzt nicht über den Erwartungen, aber halt auch nicht runter.
Nein, also es war, glaube ich, auch völlig okay. Ich glaube, viele Fans haben sich da, glaube ich, trotzdem ein bisschen mehr erwartet. Aber muss man auch realistisch sein, die ersten, 5, 6 Plätze sind ja, auch so ein bisschen vergeben. Also war ein 8. Platz hinter Nico Hülkenberg, glaube ich, gar nicht so schlecht. Auf Platz 6 war dann Kevin Magnussen. Beide Haas wieder im Q3. Aber bei Romain Grosjean macht man exakt quasi den gleichen Fehler wie im letzten Jahr. Und ich glaube, kleiner Schwung zur Netflix-Doku, Günther Steiner ist innerlich explodiert.
Ja, wahrscheinlich. Also sie haben es ja nach außen relativ cool hingenommen, muss man sagen. Auch Grosjean hat sich jetzt für seine Verhältnisse, man weiß ja, dass er auch explodieren kann, relativ diplomatisch ausgedrückt. Aber dass das genau in Melbourne wieder passiert, wieder in der im Endeffekt völlig gleichen Situation, weil die waren wieder gut dabei, wirklich gute Punkte mitzunehmen, das ist schon echt bitter. Natürlich weiß man auch, glaube ich, aus dem eigenen Leben, gerade dann, wenn du dir selbst irgendwo den Druck machst, hier muss es jetzt klappen oder das muss jetzt funktionieren, dann neigst du halt auch eher zu Fehlern und vielleicht ist das auch ein bisschen passiert da. Zum Glück hat Magnussen dann das Potenzial des Autos zumindest umgesetzt, weil ansonsten, glaube ich, wäre das echt ein Problem gewesen, auch psychologisch für dieses Team. Von der Performance her passt ja alles, also was das die Leistungsfähigkeit des Autos angeht, das haben wir schon gesehen beim Test in Barcelona, als die zum Schluss einen Long Run gefahren sind, der echt, echt, echt beeindruckend war. Also eindeutig Best of the Rest in Barcelona gewesen beim Test. Und das haben sie jetzt ganz gut umgesetzt. Weil man muss schon sagen, wenn man Melbourne ist speziell, aber wenn man sich das Kräfteverhältnis angeschaut hat, war Haas vor Renault, vor all diesen Kandidaten eigentlich die Nummer 4.
Ja, ja, ja. Also ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich hätte sie nicht so stark eingeschätzt. Ich hätte Renault weiter vorne eingeschätzt. Aber ja, wir waren Renault, war, haben wir auch schon gesagt, ein bisschen chancenlos. Qualifying Platz 11 und 12, das ist nicht das, wo man sein möchte. Aber beide Haas in Q3. Und ja, letztendlich kommt es so ein bisschen dann auf die nächsten Rennen an, weil letztes Jahr war ja Melbourne das große Hurra. Natürlich auch die große Enttäuschung, aber von der Leistung her, sage ich mal. Und dann kam ja lange nichts. Also, aber da sehen sie natürlich dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen besser aus. Wir machen eine ganz kleine Pause und dann geht's hier weiter bei Starting mit dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Ein letztes Mal sind wir zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de, präsentiert von formel1.de, motorsporttotal.com und de.motorsport.net. Ist richtig? Nein.
Komm.
Komm.
motorsport.com, genau.
Es sind mittlerweile so viele Plattformen. Ich sage einfach vom Motorsport Network ist Christian Nimmervoll immer noch hier.
Und, so, solange dir nicht meinsportradio.de reinrutscht, ist alles gut.
Nein, das kann nur Kevin. Deswegen, aber es sind mittlerweile so viele Plattformen, ja. Ich finde es fast einfacher, Motorsport Network zu sagen, aber es kennt hier fast eigentlich keiner. Egal. Wir machen weiter mit den restlichen Teams. Wir haben noch ein paar Teams vor uns. Und da möchte ich über ein Team besonders sprechen, über einen Fahrer. Ja. Und der ist auf Platz 9 gelandet und damit haben nicht alle gerechnet, aber ihr wisst ja, meine kleine Kampagne, eine Lanze für Lance, ja, Lance Stroll mit dem Sport Pacer Racing Point Force India Stroll Racing BWT, wie auch immer, auf Platz 9. Hast du damit gerechnet, Christian? Gerade nach den Tests?
Nein, nicht unbedingt. Vor allem nicht nach dem Qualifying und dass es dann Stroll ist, um ganz ehrlich zu sein. Aber man muss da auch aufpassen bei der Ordnung des Kräfteverhältnisses im Mittelfeld, weil halt diese Strategien, ob früher oder später Boxenstopp, unabhängig vom Speed schon einen Einfluss auf das Rennergebnis gehabt haben. Also da war ja Stroll auch einer von denen, der auf dem richtigen Zug war. Davon hat er profitiert. Ich glaube nicht, dass er jetzt von der Performance meilenweit dem Perez überlegen war an diesem Wochenende. Aber er hat das, was sie ihm geboten hat, an Chancen gut und perfekt umgesetzt. Und eine Geschichte, die wir noch nicht verarbeitet haben, aber die wir in den nächsten Tagen bringen werden, Ottmar Safnauer und Andy Green, die also der eine der Teamchef, der andere der Technikchef von Racing Point, haben sich auch sehr, sehr positiv über Lance Stroll geäußert nach dem Rennen. Also ich glaube, ich erinnere mich noch, 2017 haben wir ja hier im Podcast auch darüber gesprochen, wo ich gesagt habe, Stroll wird die positive Überraschung der Saison werden. Da lag ich ja komplett daneben. Einfach ja, gemessen an den geringen Erwartungen war das damals. Aber ja. Er etabliert sich so schön langsam als ein solider Fahrer in der Formel 1. Ich glaube nicht, nach wie vor nicht, dass er einer von denjenigen ist, die zu der ersten Reihe der Talente gehören. Für mich zum Beispiel ein Ocon reingehört, da sehe ich ihn nicht. Aber dass er einer ist, der im Mittelfeld da dann und wann mal aufzeigt, und das hat er auch schon gemacht in der Vergangenheit, erste Reihe in Monza, Podium in Baku, hat er gut umgesetzt. Also gibt's an seinem Rennen gibt es meiner Meinung nach nicht viel auszusetzen gestern. Im Qualifying, da hatte er ein bisschen Pech auch gehabt, glaube ich, hat es nicht ganz auf Schiene gebracht, sonst wäre er auch nicht in Q1 ausgeschieden. Aber ja, gut gemacht, was soll man sagen? War es die Fahrt eines Weltmeisters? Nein, ja nicht.
Nein, also das glaube ich auch nicht, aber er zeigt durchaus mal wieder sein Talent. Man muss natürlich auch sagen, ich glaube, Esteban Ocon wäre auch nicht weiter vorne gelandet, aber ist natürlich schon bemerkenswert, ja, in Q1 ausgeschieden, dann auch auf Platz 9 mit diesem Auto, wo man ja auch nach den Testfahrten gedacht hat, boah, das sieht aber nicht so gut aus, aber da hat man wieder einiges rausgeholt. Und Sergio Perez, ja, das habe ich schon gesagt, der wurde natürlich so ein bisschen vom Giovinazzi-Train aufgehalten. Aber meinst du, dass er das auch hätte leisten können in Melbourne, oder war das eine schlechte Leistung von Sergio Perez oder war das eine gute Leistung von Lance Stroll?
Also ich glaube, dass die reine Performance, und Performance meine ich jetzt, was haben die an Speed drauf gehabt an dieser Strecke, sich gar nicht so viel geschenkt hat zwischen den beiden. Aber tatsächlich ein Rennen entwickelt sich halt mit eben zum Beispiel Perez hat eben den Giovinazzi-Train, wie du gerade gesagt hast, vor der Nase gehabt und dadurch wurde seine Strategie auch so ein bisschen ad absurdum geführt. Bei Stroll sind diese Dinge halt besser aufgegangen und das hat letztendlich den Unterschied gemacht. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt ableiten können daraus, dass Stroll dieses Jahr immer vor dem Perez sein wird oder die Nummer eins in diesem Team sein wird. Ich glaube schon, dass vom fahrerischen Potenzial Perez sich durchsetzen wird. Die große Frage ist natürlich, und das wissen wir auch, dass das in der Formel 1 passiert, auch wenn keiner darüber redet, gibt es einen Punkt, wo man aufgrund der Konstellation mit seinem Vater als Teameigentümer sagt oder beziehungsweise nicht sagt, sondern tut, wo Stroll dann in irgendeiner Form bevorteilt wird, wenn es mal da einen neuen Flügel gibt oder da einen stärkeren Motor, weil wir wissen ja, auch die Motoren streuen am Prüfstand immer um ein paar PS, nicht viel, aber es gibt da bessere und schlechtere Motoren. Kriegt das dann Stroll, ohne dass es irgendjemand weiß? Das können wir halt nicht genau beurteilen. Perez andererseits bringt natürlich auch Geld ins Team ein, also sozusagen wäre man auch schlecht beraten, Perez da jetzt niederzumachen intern. Ich glaube nicht so richtig dran. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Racing Point als Team für mich eins der Teams, die noch nach oben mit am meisten Luft haben. Das haben wir auch die letzten Jahre immer beobachtet eigentlich, dass die in Melbourne mit einem relativ basic Auto dahergekommen sind, das auch sehr stark noch ans Jahr davor erinnert hat. Das ist auch dieses Jahr nicht anders. Da war beim Test noch sehr viel alte Technologie drin. Melbourne hatten sie jetzt ein erstes Update. Aber Racing Point oder damals noch Force India kam eigentlich immer so um den Europa-Auftakt rum mit einem großen Auto oder fast mit einem B-Auto daher. Der Entwicklungsplan ist, glaube ich, auch dieses Jahr ganz ähnlich und dann wird für die Saison erst so richtig losgehen, glaube ich. Also ich glaube, neben Renault, bei denen einfach wegen den Ressourcen, dass das Racing Point aus dem Mittelfeld eins der Teams ist, die man auf dem Schirm haben muss, wo die Formkurve eher nach oben zeigen kann als nach unten.
Ja, das glaube ich auch. Also Racing Point macht es ja so ein bisschen wie in den guten alten Zeiten in den 70ern, wo man ja bei den ersten vier Rennen noch oder bei den ersten drei Rennen noch mit dem alten Auto angetreten ist und dann hat man dann zum Europa-Auftakt das Neue gebracht oder man
das,
hat auch während der Saison
Ferrari
auf...
Das hat sogar in den 2000ern noch gemacht, also ist noch gar nicht so lange her.
Ja, stimmt, das stimmt. Ja, richtig. Genau, 2003 und 2002 ist man ja noch mit dem Vorjahresauto gefahren. Ich glaube 2002 noch bis zum dritten oder vierten Rennen sogar mit dem F2001. Also das ist schon bemerkenswert. Früher war das ja gang und gäbe. Scheinbar funktioniert das für Racing Point. Ich glaube, es wäre auch was für Williams. Aber ich glaube, da gibt es ganz andere Baustellen. Aber wahrscheinlich wäre das Auto noch schlechter. Glaube ich, also weiß man nicht. Aber ja, das Mittelfeld ist eng und Force India, ich sage Force India, Racing Point, sucht es euch aus. Eigentlich ist es ja Sports Pacer Racing.
Ja,
so, das ist ja eigentlich der Clou dahinter.
Nicht. Wir versuchen ja immer die Titelsponsoren auszublenden und Sportfeder ist ja nichts anderes als Sponsor. So wie Alpha
das
übrigens
stimmt.
Eigentlich auch, nur die haben strategisch geschickter gemacht und haben das sauber rausgeschnitten einfach aus dem Namen, sodass man sie jetzt Alfa Romeo nennen muss, obwohl es eigentlich nach wie vor ein sauber ist. Also das ist ein bisschen eine Mogelpackung, wenn man ganz streng drauf blickt.
Ja. Das stimmt. Und ich glaube, das ist natürlich ein großer Kampf im Mittelfeld. Da hat man schon so einen Einblick bekommen bei diesem Rennen. Ein Team, was da auch natürlich noch aufgefallen ist, ist Toro Rosso, die auch gerade in den freien Trainings doch sehr gut waren. Also das zeigt das Potenzial des Honda-Motors. Danny Kiat mit seinem Debüt, Debüt ist ja falsch, aber mit seinem Comeback, ja, auf Platz 10. Alexander Albon, glaube ich, auf Platz 13. Das war schon eine kleine Überraschung zumindest, oder?
Ja, also im Rahmen der Erwartungen haben die das ganz gut hinbekommen. Es bestätigt sich so ein bisschen, bei den Tests waren sie ja teilweise ultra konkurrenzfähig. Aber das hat Helmut Marko ja auch da und dort in Interviews schon durchblicken lassen, dass bei Toro Rosso halt einfach der Tank ein bisschen leerer war als zum Beispiel jetzt bei Red Bull. Also auch ich glaube, es war am Freitagabend, hat er ja gesagt, dass da ungefähr eine Sekunde zwischen den beiden Teams liegt, obwohl der Abstand auf der Uhr wesentlich kleiner war. Das heißt, ich glaube, Toro Rosso ist einfach, als es noch um nichts ging, schon ein bisschen leichter gefahren als die anderen. Und als es darum was ging im Qualifying und im Rennen, da konnten sie halt nicht mehr so viel abtanken wie das eine oder andere Team vielleicht. Nichtsdestotrotz war eine starke Performance. Die stehen da, wo man sie ungefähr erwartet hat. Und vor allem Dani Kwiat hat es auch echt gut gemacht. Also der ist wirklich schnell, da hat er auch nie einen Zweifel dran bestanden. Er hat aber wieder den einen oder anderen kleinen Moment gehabt, wo so der alte Kwiat rausgekommen ist. Bei dieser Attacke gegen Stroll zum Beispiel, wo er dann rausgefahren ist. Also vielleicht muss er immer noch an sich arbeiten und versuchen, möglichst viel Gelassenheit in die Nummer reinzukriegen. Dann kann das auch was Gutes werden. Und auf der einen oder anderen Strecke ist Toro Rosso auch vielleicht eine kleine Überraschung zuzutrauen.
Ja, man hat es ja letztes Jahr in Bahrain gesehen, wo es als nächstes hingeht. Pierre Gasly damals auf Platz 4. Das ist auch einem Daniel Kwiat, glaube ich, zuzutrauen, weil, also das Potenzial hat er ja. Das Talent, glaube ich, auch. Der auch Gasly das, die letzten Runden hinter sich gehalten. Mit dem Ausritt dann natürlich, das war so ein bisschen wie der alte Daniel Kwiat. Aber er ist dann ja im Verlauf der Zeit dann wieder an Lance Stroll rangekommen, muss man auch sagen. Auch Charles Leclerc war ja übrigens im Gras, ja, darf man auch nicht vergessen. Aber gerade in den freien Trainings war Toro Rosso doch besser als gedacht und könnte, glaube ich, in gewisser Weise die Überraschung des Jahres so ein bisschen werden. Zeigen natürlich die nächsten Rennen dann, aber ich glaube, das Potenzial ist da und ich glaube auch Dani Kwiat wird endlich beweisen oder nochmal beweisen, dass das drauf hat.
Ja, für mich die spannende Frage ist, wenn Gasly nicht die Sache auf die Reihe bekommt, ob man sich dann bei Red Bull auch in die andere Richtung Fahrertausch überlegt.
Das wäre natürlich die Ironie.
Ich halte das nicht für völlig ausgeschlossen. Natürlich darf man Gasly jetzt nicht nach einem Rennwochenende bewerten. Ich glaube, das tut nicht mal Helmut Marko, so knallhart er auch sein mag. Aber er darf jetzt nicht 5, 6 Rennen zeigen, wie die Performance in Melbourne war. Ich glaube, grundsätzlich vielleicht nochmal, weil du auch Leclerc angesprochen hast. Der hat ja auch nicht alles fehlerfrei hinbekommen. Ja, auch im Qualifying schon, im Rennen war er dann nochmal neben der Strecke. Also wir erwarten immer schon beim ersten Rennen eigentlich diese perfekten Fahrer. Das war früher, das ist 15 Jahre her, zu Schumis Zeiten war das nicht so. Ja, die Rookies haben alle so ein bisschen Kredit gehabt eigentlich am Anfang. Und ich glaube, den muss man halt auch geben, weil es wäre von Leuten wie Albon, Russell, Norris, Dani Kwiat beim Comeback vielleicht auch, der ist auch ein Jahr lang kein Rennen gefahren. Also ein bisschen Kredit muss man denen geben, auch bei Teamwechseln. Ralf hat gesagt, Ricciardo im Renault neu. Aber irgendwann musste sich einpendeln und für Gasly wäre es schon hilfreich gewesen, wäre es ein bisschen besser gelaufen, muss man ganz klar sagen.
Ja, aber da hat ja Helmut Marko auch gesagt, das hat das Team im Qualifying ja verbockt. Genaueres hat man da ja nicht gesagt, aber es hatte mit der Zeitplanung und so zu tun.
Die haben einfach unterschätzt, also, dass die Strecke so schneller wurde im Qualifying. Dachten, sie seien sicher durch, waren sie dann aber nicht. Also das geht mit Sicherheit auf die Kappe des Teams. Klar kann man sagen, auch der Fahrer kann das merken am Zeitmonitor, aber es ist Aufgabe der Ingenieure und nicht die des Fahrers.
Ja, genau. Also woher soll der Fahrer das genau wissen? Hat mich so ein bisschen an das tolle Qualifying-Format, ich glaube es war 2016. War es 2016? Erinnert mit dem Knockout-Qualifying.
Ich glaube, ja.
Das sollte man mal wieder einführen, das war eine gute Idee. Ja, aber du hast natürlich gesagt, Gasly darf sich das nicht jetzt die nächsten Rennen auch noch erlauben. Es wäre natürlich sehr ironisch, ja, wenn man Gasly wieder zu Toro Rosso schickt und dafür dann Kwiat dann in den Red Bull sitzt, neben Max Verstappen. Aber ich glaube, soweit sind wir dann noch nicht. Ja, ansonsten, was nehmen wir mit aus Melbourne, Christian?
Das ist jetzt natürlich eine Frage, die ist so offen, da könnt ihr auch sagen T-Shirts.
Ja, das ist die Landsfrage heute.
Also ich glaube, das Fazit sozusagen muss ein bisschen sein, Melbourne ist Melbourne. Und ich würde noch nicht darauf wetten, dass Ferrari jetzt wirklich so ein Problem hat, wie es momentan den Anschein hatte. Ich glaube nicht, dass die Pace, die sie in Barcelona beim Test hatten, irgendwie geflunkert war. Ich glaube zwar schon, dass Mercedes da nicht alles gezeigt hat. Ich habe es ja auch mehrfach gesagt, auch bei uns im Live-Ticker und so weiter. Mercedes ist viel schneller, als es den Anschein hat. Niemand wollte mir glauben. Der Toto Wolff hat mir eine WhatsApp geschrieben. Ich habe ihm gesagt, du, das sieht doch ganz gut aus. Meinte er, ja, nein, eher nicht. Helmut Marko hat mir noch gesagt, am Telefon, er sieht Red Bull vor Mercedes, habe ich gesagt, das sehe ich ganz anders, also keiner wollte da hören, in Melbourne war es dann so, aber Melbourne ist Melbourne. Auch 7/10 im Qualifying müssen da noch nichts heißen. Letztes Jahr im Übrigen war es genauso, Sebastian Vettel war auch da im Qualifying, 7/10 hinten oder 6, hat dann das Rennen gewonnen. Also abwarten und Tee trinken. Bahrain kann ganz, ganz anders laufen. Ich glaube, dass wir erst wirklich so nach 3-4 Rennen, wenn wir ein paar verschiedene Streckentypen durch haben, wirklich richtige Trends ableiten können. Das, was man jetzt schon sagen kann nach Melbourne, ist, dass eins wieder relativ ähnlich ist wie in den vergangenen Jahren. Die drei Top-Teams, die sind nach wie vor vorne. Haas ist da ein bisschen näher dran. Renault, kann ich mir vorstellen, wird näher rankommen. Aber es gibt immer noch so einen kleinen Gap von den Top 3 zum Rest.
Ja, also das auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch das, was Renault dieses Jahr schaffen muss, diesen Gap zu schließen, ja, wenn man tatsächlich da vorne mitkämpfen will. Aber das ist natürlich Haas, die auch nicht so schlecht aussahen. Also ich glaube, gerade dieses erste Rennen hat uns im Vergleich zu den letzten Jahren noch weniger gesagt. Und da muss man einfach abwarten. Aber vielleicht wird ja auch Valtteri Bottas Weltmeister. Also es ist alles möglich, ja. Es ist alles einfach möglich und da werden wir euch natürlich weiterhin begleiten, ja, machen den Sack für heute mal zu. Ich bedanke mich bei Christian Nimmervoll.
Bitte gerne.
Und ich habe dieses Mal das letzte Wort, weil Kevin ist ja im Urlaub. Und ich hoffe, es hat euch heute in dieser anderen Konstellation, natürlich mit unseren beiden tollen Gästen, Ralf Schumacher und Sascha Roos, gefallen. Und ihr werdet natürlich, glaube ich, auch nächstes Mal wieder einschalten. Das hoffe ich zumindest, wünsche ich mir. Und bis dahin geht natürlich wie immer nur eins: Keep Racing.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.